SWR 2 Zeitgenossen.
Ich freue mich sehr, in den SWR 2 Zeitgenossen heute den Mainzer Historiker Professor Andreas Rödder begrüßen zu können. Hallo, Herr Rödder.
Hallo, Frau Maul, ich grüße Sie.
Herr Rödder, Sie sind Professor für neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt internationale Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Ein Titel, der im Prinzip schon darauf hinweist, wie vielfältig Ihr Betätigungsfeld tatsächlich ist. Und dieser Eindruck setzt sich auch noch fort, wenn man schaut, was Sie alles in Ihrem bisherigen beruflichen Leben gemacht haben. Ihre akademische Vita zieren diverse Auslandsaufenthalte. Zuletzt waren Sie fast 3 Jahre lang Professor an der Johns Hopkins University in Washington, Gastprofessor. Sie haben an der London School of Economics gelehrt, haben das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet, außerdem die Denkfabrik Republik 21. Zudem sind Sie Leiter der Grundlagenkommission der CDU. Werte, Fundament und Grundlagen heißt die Fachkommission korrekt. Im Schattenkabinett von Julia Klöckner waren Sie auch schon und Sie mischen sich mit Äußerungen zu politischen Themen immer wieder in die öffentliche Debatte ein. Wären Sie eigentlich gerne Politiker geworden?
Ich bin mit Begeisterung Wissenschaftler geworden und bin das nach wie vor mit Begeisterung. Und zugleich würde ich immer sagen, Politik ist so etwas wie Bürgerverantwortung. Deswegen habe ich als begeisterter Wissenschaftler, zugleich als engagierter Bürger, mich immer auch politisch eingebracht. Sie haben es ja genannt, ich bin 2-mal im Schattenkabinett in Rheinland-Pfalz gewesen. Ich hätte, wenn mir ein Ministeramt angetragen worden wäre, das mit ganz großem Respekt vor der Aufgabe auch gemacht. Aber ich muss sagen, so wie ich mich jetzt politisch äußere, wie gesagt, das sehr bewusst als Bürger tue, aber hauptberuflich und mit ganz vollem Herzen Wissenschaftler bin, das ist insgesamt eine Existenzform, die mir ganz gut gefällt.
Da machen wir jetzt mal einen ganz großen Schritt zurück. Sie kommen aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Ihr Vater war Angestellter, Ihre Mutter Hausfrau. Sozialaufstieg durch Bildung sei für Sie eine biografische Erfahrung, haben Sie wiederholt gesagt. Wie ist das denn ursprünglich passiert mit dem Aufstieg? Also jeder Mensch braucht ja eigentlich so eine Art Initialzündung.
Die Initialzündung bei mir lag tatsächlich in den alten bundesdeutschen Verhältnissen und in dieser Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik, nämlich den Bildungsreformen. Das Land Rheinland-Pfalz hat in Wissen an der Sieg im ganz nördlichen Rheinland-Pfalz, wo ich ja geboren worden bin und aufgewachsen bin, hat dort ein Gymnasium gebaut, das Kopernikus-Gymnasium, das 1974 eröffnet worden ist. Und so war es für mich sehr viel einfacher, auf ein solches Gymnasium zu kommen, als das für meinen Vater gewesen wäre. Und es ist ja nicht nur eine persönliche, sondern schon eine generationelle Geschichte gewesen. Es ist eine ganze Generation, die diese Bildungsmöglichkeiten gehabt hat, sie hat nutzen können. Und so war ich der Erste aus unserer Familie, der Abitur gemacht hat. Und dann hat sich das so fortgesetzt. Ich bin dann an die Universität gekommen. Und ich muss Ihnen sagen, als kleinen Andi aus Wissen an der Sieg, weiß ich noch, habe ich am Anfang gedacht, Professoren wissen alles. Das war für mich das große, unbekannte Land von Bildung und Kultur. Und ich habe mich im Grunde, kann man wirklich so sagen, von meinem ersten Tag an der Universität an in einen Bildungsrausch gesteigert, der eigentlich bis heute angehalten hat. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich die Möglichkeiten hatte, zu studieren, zu promovieren. Hatte ich nie gedacht, dass ich mal einen Doktortitel machen könnte. Und dann ergab sich während der Promotion oder nach der Promotion die Möglichkeit, wissenschaftlicher Assistent zu werden, mich zu habilitieren. So eröffnete sich Stück für Stück die Möglichkeit der wissenschaftlichen Karriere. Dass ich die Möglichkeit habe, ist für mich nach wie vor etwas ganz Großartiges.
Ich habe gelesen, Der Platz, das Buch der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, in dem sie die Biografie ihres Vaters bzw. die Biografie ihrer Familie erzählt, sei für sie ein Schlüsselroman gewesen, weil es zeige, wie der soziale Aufstieg einen einerseits befreie und andererseits aber auch vom Herkunftsmilieu entferne, entfremde. Ist das denn bei Ihnen auch so gewesen?
Ich habe das so realisiert. Ich habe tatsächlich heute auch wenig soziale Kontakte außer meinen Eltern und meiner Familie zu meinen früheren Schulkameraden und habe eine Zeit lang schon die Erfahrung gemacht, die bei Annie Ernaux noch einmal ganz zugespitzt dargestellt wird. Sie machen die Erfahrung, dass sie natürlich sich in eine andere Lebenswelt begeben. Dinge machen, die dort, wo sie herkommen, so nicht verstanden werden. Und das führt zu einer Form von Entfremdung. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern haben. Das haben wir zum Teil aber auch wiederherstellen müssen, weil auch ich selbst merkte, das gibt es ja auch in der ersten und zweiten Folge von Edgar Reitz, die Heimat, da ist das ja auch ganz mit Händen zu greifen. Und ich habe schon damals gemerkt, das ist ein Preis, den man zahlt. Es gibt so eine Formulierung in dem Platz von Annie Ernaux, der mich geradezu zu Tränen gerührt hat. Da schreibt Frau Ernaux, wie sie mit ihrem Vater oder ihr Vater mit ihr in eine Bibliothek gegangen ist, um ihr das zu zeigen. Aber er wusste nicht, was man da macht und wie man sich da verhält. Und jetzt kommen mir fast die Tränen, wenn ich das sage. Weil beim Rausgehen sagt der Vater zu ihr, aber du hast dich nie für uns schämen müssen. Und das, Sie merken es gerade, das rührt mich so an, wissen Sie. Denn da haben Sie Eltern, die alles für ihre Kinder tun und stellen eine solche Frage hinterher.
Ich bin nicht Professorin geworden, aber Journalistin, aber habe auch einen solchen biografischen Hintergrund. Insofern verstehe ich das gut. Also Sie haben ja dann Geschichte und Germanistik in Bonn und Tübingen studiert und dann zunächst das erste Staatsexamen fürs Lehramt an Gymnasien abgelegt. Sie haben jetzt Ihre Eltern erwähnt, haben das geschildert, wie Ihr Verhältnis heute ist. Hätten Ihre Eltern damals vielleicht gerne gehabt, dass Sie Geschichtslehrer geworden wären?
Also meine Eltern haben zunächst einmal, und dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar, unglaubliches Vertrauen zu mir gehabt und haben mich machen lassen. Ich selbst wollte ja Geschichtslehrer werden, denn ich kam von der Schule und meine Vorstellung von Bildung war doch die Schule, waren doch die Lehrer. Meine Begegnungen mit Kultur waren, ich habe als Schüler die Kasse für die Kammerkonzerte der Volkshochschule im Kuppelsaal der Volksbank in Wissen an der Sieg gemacht und durfte dann hinterher bei den Konzerten da bleiben. Das war meine Vorstellung von Kultur und deshalb wollte ich Lehrer werden und deswegen war meine Laufbahn so eine sukzessive. Ich gehe an die Universität mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Was übrigens ein Beruf ist, abgesehen davon, dass meine Frau Lehrerin ist, vor dem ich enormen Respekt habe bis heute.
Also ursprünglich der Plan, Lehrer zu werden, aber dann kam es doch anders. Sie sind Hochschulprofessor, Historiker geworden, haben viele Bücher geschrieben, in denen Sie sich mit diversen Zeitläuften auseinandergesetzt haben, mit deutscher Geschichte, aber auch mit internationaler Geschichte. Jüngst, also 2023 ist Ihr knapp 500 Seiten Kompendium 21.1, eine kurze Geschichte der Gegenwart, erschienen, in dem Sie Ursprünge und Ursachen heutiger Problemkomplexe darlegen, wie zum Beispiel Klimawandel, Identitätspolitik, innen- und außenpolitischer Druck. Ist das gewissermaßen hier und heute Ihr Anspruch, also der Blick für das große Ganze, Universalgeschichte?
Zunächst einmal bin ich nie ein Historiker für die rein akademische Galerie gewesen. Ich glaube auch, dass gute Wissenschaft, gute Geschichtswissenschaft sich dadurch auszeichnet, dass sie immer die Frage stellt, was bedeutet das eigentlich für uns heute? Das gilt auch für alte Geschichte und für jegliche Geschichte, die man betreibt. Zugleich muss ich sagen, Politik und gesellschaftsnahe Wissenschaft, Politik und gesellschaftsnahe Gelehrsamkeit, dafür bewundere ich vor allen Dingen viele angloamerikanische Kollegen, das ist in der Tat das, was mir am allernächsten liegt, wenn ich den Eindruck habe, ich kann Menschen, für die ich schreibe oder zu denen ich spreche, etwas besser erklären, als sie es vorher verstanden haben, dann macht mich das sehr glücklich, weil das der Anspruch ist, den ich tatsächlich verfolge. Und es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Historikerinnen und Historikern. Es gibt die einen, die sind bärenstark darin, dass sie zu einem bestimmten Thema sehr in die Tiefe gehen. Es gibt die, die eher den großen Überblick versuchen. Ich gehöre eher zu den Letzteren. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Solange Sie Geschichtswissenschaft mit dem grundsätzlichen Anspruch betreiben, herauszuarbeiten, was bedeutet das Ganze eigentlich für uns?
Und das tun Sie in der Tat sehr umfassend, also auch quantitativ, qualitativ und quantitativ. Und wenn ich mir das so anschaue, dann habe ich mich schon gefragt, woher Sie die Zeit nehmen. Also zu forschen, Bücher zu schreiben. Sie haben drei Töchter, eine Frau, spielen in ihrer Freizeit Orgel und Jazzklavier und waren zwischendurch sogar Mitglied in einer Band, in der Band Tambosi als Jazzpianist. Wie funktioniert das?
Och, also mein Tag hat auch 24 Stunden. Ich habe, glaube ich, zwei Vorzüge. Ich habe, glaube ich, ganz gute Energiereserven und ich kann ziemlich effizient arbeiten. Und das hilft sicher dabei, die Dinge zu machen, wobei das eine dann auch der Ausgleich für das andere ist. Und was habe ich das geliebt, in unserer Jazzband zu spielen und Orgel zu spielen. Aber wissen Sie, wenn Sie das jetzt so vorstellen, klingt das natürlich sehr schön und nochmal besser, als es tatsächlich im Ablauf immer so geht. Also ich komme, was das Orgelspielen angeht, mittlerweile so gut wie nicht mehr wirklich dazu, was Neues zu üben. Einen gewissen Preis zahlt man dafür. Andererseits habe ich in meiner Eigenschaft als Conferencier am Klavier immer vom süßen Schmerz der Melancholie gesprochen. Und ich denke mir immer, mal wieder in so einer Jazzband am Klavier zu sitzen und das nochmal wieder richtig aufzufrischen, das ist so mein Traum für meine vor mir liegenden alten Tage.
Aber dafür müssten Sie natürlich im Hier und Jetzt tatsächlich auch ein paar andere Dinge wahrscheinlich dann weniger tun oder lassen. Und ich habe ja eingangs geschildert, wo überall Sie unterwegs sind und was Sie alles machen. Dazu gehört auch, dass Sie auch CDU-Mitglied sind und Leiter der Fachkommission Werte, Fundament und Grundlagen der CDU. Kleiner Einschub vielleicht zwischendurch. Dürfen Historiker das? Dürfen die Parteimitglied sein? Also jetzt nicht meine ich, sondern ist das vereinbar?
Ja, es ist dann vereinbar, wenn Sie die Karten auf den Tisch legen. Und ich bin da ganz stark geprägt von meinem eigenen Chef und Habilitationsvater Eberhard Jeckel, ein großartiger Gentleman, den ich wirklich bewundert habe. Und Jeckel war Sozialdemokrat. Wir haben uns glänzend verstanden, er hat mich gleich bei unserer ersten Begegnung gefragt, ob ich Mitglied der CDU sei, und als ich das bejaht habe, war unser Verhältnis gleich um 3 Klassen besser, weil er übrigens jemand war, der den Austausch, die Kontroverse im besten demokratischen, wettbewerblichen Sinne gesucht hat, und er war Sozialdemokrat, Parteimitglied, und sagt, ich habe das immer überall offen gesagt, und so liegen für jeden die Karten auf den Tisch und jeder kann offen sagen, ist der jetzt ein parteiischer Historiker oder nicht. Ein schönes Kompliment, das mir Studenten manchmal machen, ist, dass wenn die erfahren, dass ich Mitglied der CDU bin, sie sagen, wie, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und das finde ich immer gut, wenn man es im akademischen Unterricht, und da darf man es nicht merken, wenn man es nur dann merkt, wenn ich wirklich explizit politisch argumentiere und es deutlich dazu sage und im akademischen Unterricht davon die Unabhängigkeit meines Arguments nicht betroffen ist, dann ist das, wie ich es für sinnvoll und wie ich es für richtig halte.
Das heißt aber, das hat schon sehr früh begonnen. Sie sind schon sehr früh in die CDU eingetreten?
Ja, also ich bin mit 15 in die Junge Union eingetreten und mit 16 wieder ausgetreten, weil mir das irgendwie nicht so meine Welt war. Dann bin ich während des Studiums ein bisschen rummeandriert, war sogar mal für kurze Zeit der Meinung, ich sei Sozialdemokrat. Das habe ich aber nicht so lange ausgehalten und bin dann tatsächlich 1994, also da war ich so 26, 27, da bin ich in gewisser Weise aus Protest gegen die damals grassierende allgemeine Parteienverdrossenheit in die CDU eingetreten und bin tatsächlich in die CDU eingetreten, weil ich die Grundsatzprogramme der Parteien gelesen hatte. Und das ist eigentlich eine nette biografische Note, dass ich auf der Grundlage des ersten Grundsatzprogramms in die Partei eingetreten bin, deren Grundsatzprogramm in der neuen und aktuellen Fassung ich jetzt mitgestaltet habe. Also das hat mich immer sozusagen politisch zum Schmunzeln gebracht.
Und Sie haben jetzt damit den Fokus ein bisschen gelenkt auf ein Thema, worauf ich jetzt auch kommen wollte, Stichwort Grundsatzprogramm, Grundsatzkonvent. Wir haben erlebt, dass gerade vor 2 Wochen die CDU ihren Grundsatzkonvent abgehalten hat, bei dem es ja sozusagen um die Definition des Markenkerns der Partei hier und heute ging. Zunächst mal global beantwortet, sind Sie zufrieden damit, wie das gelaufen ist?
Da war viel Gutes dabei. Jetzt muss ich sagen, ich war während dieses Konvents auf einer eigenen Tagung in Schweden. Deswegen habe ich nicht jede Einzelheit verfolgt. Vom Grundsatz her, wenn ich auf unsere Grundwertecharta schaue, die wir im letzten Herbst auf dem Parteitag verabschiedet haben, finde ich, dass sie uns gut gelungen ist. Irgendwo in irgendeiner Reaktion habe ich gelesen, dass diese Grundwertecharta, die übrigens, wie ich finde, den großen Vorteil hat, dass wir auf 5 Seiten geschafft haben, wofür das letzte Grundsatzprogramm 23 Seiten gebraucht hat, dass in irgendeinem Kommentar zu lesen war, das Ganze habe irgendwie einen optimistischen Ton. Und das fand ich gut, weil ich natürlich davon überzeugt bin, dass gerade bürgerliche Politik, für die ich stehe, so etwas wie ein Zukunftsversprechen formulieren muss und sich nicht nur in der Verwaltung des Bestehenden erschöpfen darf oder in der Abwehr von irgendwas anderem, sondern eine eigene Zukunftsvorstellung vertreten muss. Und darum bemühe ich mich sehr, was bei bürgerlicher oder auch konservativer Politik weniger leicht als bei linker Politik ist, die tut sich leichter, ein Zukunftsversprechen zu formulieren. Aber dass auch wir das tun, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der wir allerdings auch gerecht werden müssen.
Sie meinen, weil konservativ sein eigentlich heißt, bewahren wollen.
Bewahren, es klingt immer sehr nach Abwehr. Also ich verstehe mich als explizit als einen konservativen Reformer der bürgerlichen Gesellschaft. Und jetzt komme ich eigentlich an den Punkt zurück, über den wir ganz am Anfang, auch als wir von Annie Ernaux gesprochen haben, der mich umtreibt. Warum bin ich so ein expliziter Vertreter einer bürgerlichen Politik und einer bürgerlichen Gesellschaft? Weil die bürgerliche Gesellschaft im Gefolge der Aufklärung sozusagen den großen historischen Dreh bewirkt hat. In den vormodernen ländlich-agrarischen Gesellschaften hat sich der Platz des Einzelnen oder der Einzelnen in der Gesellschaft nach der Herkunft bestimmt. Aus welchem sozialen Milieu kommst du? Einzige Ausnahme war der Klerus. Und das Ideal der bürgerlichen Gesellschaft ist ein anderes, nämlich, dass es Leistung, dass es Qualifikation und dass es freier Wille ist. Nicht immer in der Realität, das wissen wir alle, aber als Ideal. Das Ideal ist, dass die Einzelnen durch Qualifikation und freien Willen über ihren Platz in der Gesellschaft entscheiden können. Und das, weil wir vorhin davon sprachen, ist die Erfahrung, die ich ja gemacht habe. Dadurch, dass die Bildungsreformen mir diese Möglichkeit gegeben haben, den Platz in der Gesellschaft zu finden, an den ich gerne wollte. Und das ist etwas, wovon ich glaube, wir müssen dieses Bildungsversprechen, das seinerzeit die, ich sag mal, biodeutschen weißen Mittelschichten erreicht hat und die also in den 60er, 70er Jahren diesen Aufstieg als Generationenprojekt möglich gemacht hat, aber eben nicht alle erreicht hat, dass wir dieses Projekt neu beleben und dadurch auch eine neue Zukunftsverheißung für diejenigen, nicht zuletzt migrantischen Schichten formulieren, die davon bisher ausgeschlossen waren. Mhm. Das ist meine Zukunftsvorstellung als konservativer Reformer einer bürgerlichen Politik.
Jetzt sind wir schon bei der bürgerlichen Politik, die natürlich auch mit der CDU-Politik zusammenhängt, aber ich wollte noch ein bisschen bei der CDU bleiben. Wenn Sie jetzt sagen, Sie waren in Schweden und haben den Grundsatzkonvent gar nicht so genau verfolgt. Ich nehme an, Sie haben aber trotzdem mitgekriegt, dass es da ja ziemlich viele Konflikte gab, die unter anderem auch entstanden sind durch den Auftritt der ehemaligen Eiskunstläuferin Claudia Pechstein und die Reaktion, die der Parteivorsitzende Friedrich Merz darauf gezeigt hat. Pechstein ist in einer Polizeiuniform aufgetreten und Friedrich Merz hat im Anschluss gesagt, ihr Auftritt sei brillant gewesen. Haben Sie das verfolgt und wenn ja, was sagen Sie dazu?
Ich habe das nur hinterher gesehen, beziehungsweise gelesen. Ich habe den Auftritt von ihr auch gar nicht gesehen.
Auch nicht auf Twitter.
Ich bin nicht auf Twitter, weil meine feste und, glaube ich, nicht ganz unbegründete Überzeugung ist, wenn ich ständig auf Twitter bin, kriege ich schlechte Laune. Also ich habe es gelesen und es gibt ja Medien, durch die auch jemand wie ich mit der Realität in Verbindung kommt. Ob man in einer Polizeiuniform bei einer Parteiveranstaltung auftreten sollte oder darf, ist die eine Frage, die sich, glaube ich, relativ einfach klären lässt. Wie man dann den konkreten Auftritt bewertet, ist der andere. Nur muss ich eines sagen, Friedrich Merz als Parteivorsitzender der CDU war Gastgeber dieser Veranstaltung und da finde ich jetzt grundsätzlich zunächst einmal gut, dass der Gastgeber sich vor seine Gäste stellt, dass man das Ganze hinterher so oder so diskutieren kann. Das kann man auch machen. Grundsätzlich finde ich die Geste gegenüber den Gästen der eigenen Veranstaltung richtig.
Ich will mich jetzt auch nicht zu lange daran festhalten. Ich möchte lieber nochmal schauen auf die CDU. Und wenn man das tut, dann stellt man ja fest, es gibt zurzeit mehrere Probleme, die die CDU zu lösen hat.
Das ist wohl wahr.
Also zum einen zu definieren in der Tat, was ist heute eigentlich konservativ? Dann ist das Thema die Abgrenzung gegen rechts, also gegen die AfD. Und das dritte Thema ist die Partei intern zu einen, denn da gibt es ja zwei Lager mindestens, also zum einen die Merkel-CDU und die Merz-CDU und dann gibt es jetzt auch noch den Konkurrenten um den CDU-Parteivorsitz, den Hendrik Wüst, den Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch nochmal, würde ich sagen, richtig rausgekommen in Zusammenhang mit diesem Grundsatz. Konvent. Sie selber haben ja schon 2019 ein Buch zu der Frage geschrieben, was heißt es, konservativ zu sein heute? Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland. Da steht eigentlich alles drin. Hat Friedrich Merz das nicht gelesen?
Der Autor ist nie ganz in Kenntnis des Leseverhaltens aller Leser eines solchen Buches. Aber tatsächlich fragen Sie zu Recht, wie kommt das in der CDU an? Und weil Sie sagten, das ist die erste Baustelle. Die erste Baustelle ist, ob sich die CDU zur Gänze überhaupt als konservative Partei versteht. Ich denke, sie sollte das tun. Es steht auch in der von der Partei verabschiedeten Grundwertecharta als einer der Grundwerte der CDU drin. Aber genau die Frage, ob die CDU sich als konservativ versteht, verweist tatsächlich tatsächlich auf eines ihrer Grundprobleme, nämlich die Frage, ob sie selbstbewusst in der Lage ist, zu ihrem Markenkern, zu ihren Grundlagen zu stehen oder ob sie sich sorgt, dass ein Begriff wie konservativ, der ja vielfach auch negativ öffentlich konnotiert ist, dass ein solcher Begriff vielleicht nicht so bequem wäre. Das ist so die Grundsatzfrage, steht die CDU zu dieser Art von Grundwerten? Ich persönlich würde immer sagen, konservativ zu sein ist in erster Linie eine Frage der Haltung, ist eine Frage der Haltung zur Welt, es ist eine Frage der Haltung zur Geschichte und es ist eine Frage der Haltung zum Wandel. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Konservativ zu sein heißt ja nicht, den Wandel stillzustellen, damit alles so bleibt, wie es ist. Das ist nicht konservativ, das ist traditionalistisch. Und es geht auch nicht darum, das Rad zurückzudrehen, weil früher ja vermeintlich mal alles besser gewesen sei. Konservative wissen, das vergangene Paradies war keines. Das ist reaktionär. Konservativ sein heißt, den Wandel so gestalten, dass die Menschen mitkommen und ihn nicht so gestalten wie, und das wäre meine Kritik an weiten Teilen nach wie vor der Grünen Partei, dass man die Menschen umerzieht, dass man eine neue Welt schaffen will, dass man einen neuen Menschen schaffen will, sondern den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen wirklich mitkommen können. Das ist jedenfalls der politische Ansatz, für den ich stehe.
Passiert nicht genau das momentan gerade nicht? Also die Menschen kommen eben nicht mit dem Wandel klar. Und deshalb, weil sie nicht mit dem Wandel klarkommen, wenden sich viele der AfD zu, ja, statt die März-CDU zu wählen.
Und das macht mich auch so nervös. Und deswegen bin ich ein engagierter Christdemokrat, der sagt, wir müssen da was tun. Und deswegen bin ich so engagiert der Meinung, dass es wichtig ist, denjenigen gegenüber, die jetzt, ich rede nicht von verfestigten, wirklich massiv nationalistischen, rechtsextremen Milieus, die auch bei der AfD vertreten sind, die werden sie mit bürgerlicher Politik nicht erreichen. Aber wenn die Umfragen uns sagen, dass 18% bereit sind, für die AfD zu stimmen, das sind doch nie im Leben 18% Nazis. Da sind doch genügend drunter, die für eine bürgerliche, demokratische Politik erreichbar wären. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, bloß der AfD nicht nach dem Munde zu reden. Aber die Themen, die diese Menschen umtreiben, aufzugreifen und ein überzeugendes Angebot zu machen, um diese Menschen für eine Politik einer CDU, von der ich sagen würde, es ist die demokratische rechte Mitte, das ist die Aufgabe der CDU, diesen Teil der Gesellschaft zu integrieren, dafür erreichbar zu sein. Und das aber ist etwas anderes als softgrüne Selbstanpassung. Das sage ich sehr zugespitzt und sage das sehr kritisch und sage das sehr bewusst, weil weite Teile sagen, wir müssen die Mitte möglichst breit machen und eigentlich bei den grünen Wählern abfischen. Dazu kann ich immer nur sagen, man sagt zu Recht, man darf der AfD nicht hinterherlaufen, weil die Leute hinter das Original wählen. Das gilt aber genauso, wenn sie AfD durch Grüne ersetzen. Und deswegen bin ich so entschieden der Meinung, dass die CDU einen eigenen, unterscheidbaren Politikentwurf machen muss. Kompromisse, wenn sie mit den Grünen koaliert, kann sie immer noch hinterher machen. Aber der Kompromiss steht hinten dran und nicht vorne vor.
Sie haben ja auch Ihre Ausführungen jetzt begonnen mit dem Satz, gerade das macht mich nervös. Mhm. Also wenn man schaut, wie die CDU das bislang angestellt hat und auch wie Friedrich Merz das bislang angestellt hat, diese Abgrenzung gegen rechts, dann würde ich sagen, das ist nicht so ganz gelungen. Also als Beispiel wird die Sprache genannt, Sozialtourismus und seine kleinen Paschas und so. Aber auch insgesamt klare Kante zeigen gegenüber der AfD ist bislang nicht wirklich gelungen.
Wobei ich sagen würde, ich würde die klare Kante zeigen gegenüber allem, was jenseits der roten Linie steht. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht durch, wie Sie es gerade formuliert haben, klare Kante gegen die AfD, alle, die in einem schon mit ausgrenzt, die jetzt unter den 18% zu finden sind, von denen bürgerliche Politik einen nicht unerheblichen Prozentsatz zurückgewinnen sollte. Man soll dabei übrigens den Faktor Zeit nicht unterschätzen, denn je länger sich die AfD radikalisiert und dieser Prozess fortschreitet, und vielleicht zeigen uns die neuen Länder im Moment nur, wohin die Reise gehen kann, desto verfestigter wird ein solcher Prozess. Ich bin überzeugt, bin absolut überzeugt davon, das Kreuzübel unserer Politik ist dieses ständige Schielen auf Umfragen und die Frage, was wollen die Wähler, statt dass man das natürlich aufnimmt, was in der Gesellschaft vor sich geht, was Menschen umtreibt, aber dass man eine eigene als richtig erkannte Position formuliert und für die wirbt. Ich bin ein massiver Anhänger einer in diesem Sinne angebotsorientierten Politik, die gut begründete Politikvorschläge entwirft und dafür wirbt und damit, da bin ich mir völlig sicher, auch Glaubwürdigkeit und Respekt gewinnt, selbst wenn die nächste Umfrage vielleicht erstmal ein bisschen in den Keller geht.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Mainzer Historiker Andreas Rödder. Herr Röder, in der Süddeutschen Zeitung vom 23. März dieses Jahres haben Sie gesagt, mit Ihrem Think Tank Denkfabrik Republik 21 wollten Sie und die übrigen Mitglieder den irgendwie heimatlos gewordenen Konservativen eine Art diskursiven Safe Space anbieten und die Sprachlosigkeit des Bürgertums überwinden. Wie soll das funktionieren, damit wir jetzt mal ein bisschen von der CDU wegkommen?
Also der Safe Space ist nicht mein wörtliches Zitat, sondern so hat uns der Journalist der Süddeutschen verstanden. Alles okay. Ja, wir verstehen uns mit unserem Think Tank Republik 21 als eine politische Stimme des bürgerlichen Deutschland. Und bürgerlich in dem Sinne, wie wir jetzt in unserem Gespräch schon es wiederholt angesprochen haben. Wir haben als Think Tank natürlich den komfortablen Vorteil, dass wir nicht auf Umfragen schielen und nicht auf Meinungen zielen müssen, aber dass wir als eine Denkfabrik für neue bürgerliche Politik drei Dinge versuchen zu tun, nämlich Konzepte und Strategien einer kohärenten, einer nachhaltigen, einer zukunftsfähigen bürgerlichen Politik zu entwickeln. Zweitens, Debatten zu prägen und drittens, Politik zu beraten. Das ist das, wo ich sagen würde, damit versuchen wir einen Beitrag zu demokratischer Politik in unserem Land zu leisten.
Aber ich vermute, bei der Gründung ursprünglich, 2021 war das im November, hat schon auch noch eine weitere Motivation eine Rolle gespielt, und zwar die Abgrenzung nach links. Also Sie sind ja, um auch mal darauf zu kommen, ein bekennender Kritiker linker Identitätspolitik, Stichwort Cancel Culture, Stichwort Wokeness. Mhm. Vielleicht bringen Sie hier und jetzt nochmal auf den Punkt, was Sie daran problematisch finden.
Ich will einen Satz voranschicken. Ich schätze den emanzipatorischen Grundgedanken von Antidiskriminierungs-, Antirassismus- oder Geschlechterpolitik. Das Problem aber bei Identitätspolitik, so wie wir sie heute ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen westlichen Gesellschaften erleben, ist, dass sie die Menschen letztendlich auf Herkunftsmerkmale reduziert und Gesellschaft nach Gruppen einteilt, die wiederum durch Herkunftsmerkmale bestimmt sind. Und ich stehe demgegenüber für dieses Ideal der bürgerlichen Gesellschaft, der Vorstellung von Pluralismus, der auf der Selbstentfaltung der Individuen beruht. Das ist ein Unterschied, ob Sie sagen, ich will alles dafür tun, dass die Einzelnen die besten Chancen haben, sich ganz unterschiedlich zu entwickeln, und was als Unterschied daraus entsteht, das will ich so akzeptieren, wie es ist, weil das bei den Einzelnen und der Gesellschaft liegt. Oder ob ich sage, ich schaffe Diversität, was anderes ist als Pluralismus, der im Grunde Quoten nach Ressourcen und Ämter quotiert nach Herkunftsmerkmalen vergibt. Ich halte das für ein im Grunde neuständisches Konzept von Gesellschaft, das meiner Vorstellung von bürgerlicher Gesellschaft nicht entspricht. Noch hinzu kommt, dass ich diese ideologischen Übersteigerungen, die mittlerweile dazu führen, dass, wenn meine Kollegin Susanne Schröter eine Konferenz zur Steuerung von Migration in Frankfurt macht, die Teilnehmer dieser Konferenz von Demonstranten alle als Nazis beschimpft werden und wir damit bei dem sind, was man Cancel Culture nennt, das kommt dort alles zusammen. Aber tatsächlich demgegenüber stehe ich, und damit sind wir wieder bei dem Think Tank, für diese Art von bürgerlicher Politik, die tatsächlich wie die gesamte bürgerliche Mitte in der Zange ist, zwischen dieser neuständischen Identitätspolitik von links und einer völkischen, populistischen Politik von rechts. Und demgegenüber diese bürgerliche, demokratische Mitte wieder stark zu machen. Das ist das, was wir als Anspruch mit unserer Denkfabrik verfolgen.
Der Europaabgeordnete Dennis Radke hat Ihnen vorgeworfen, sich tatsächlich mit der Denkfabrik, Zitat, wie ein Terrier an den Randgruppen abzuarbeiten, statt undogmatisch Probleme zu lösen, beziehungsweise mit akademischem Firlefanz die politische Debatte zu überlagern. Nehmen Sie diese Kritik ernst oder sagen Sie, das ist reine Polemik?
Ja, wissen Sie, es gibt Formen von Ignoranz und Polemik, die überzeugen Sie ja nicht mehr. Genau in dem Fall allerdings haben wir auf diesen Artikel, den Dennis Radke dort geschrieben hat, mit einem Artikel geantwortet, weil ich auch sage, wir müssen die argumentative Auseinandersetzung ja führen. Ich überlasse es jetzt Ihnen oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie terrierhaft das Auftreten ist, mit dem ich hier so unterwegs bin. Spätestens an dem Punkt habe ich gedacht, Freund, geht's nicht eine Nummer kleiner, und dann könnten wir doch mal über die Sache argumentieren.
Ja, aber es zeigt natürlich auch, in welchem Maß Sie eine Reizfigur geworden sind. Und vielleicht, wenn man sich von dieser Polemik mal löst, könnte man aber trotzdem sagen, mit dem, was Sie machen, mit der Denkfabrik, den Konferenzen, die Sie veranstalten, so eindeutig, wie Sie sich eben gegen Identitätspolitik aussprechen, wie Sie Sie es eben ja auch getan haben. In dem Maße fachen Sie natürlich den Kulturkampf auf gewisse Weise auch nochmal selber an.
Wobei ich sagen würde, den Kulturkampf habe ja nicht ich begonnen, sondern der ist ja in die Gesellschaft hineingetragen worden. Andererseits muss ich auch immer sagen, ich habe da jetzt auch gar kein solches Problem mit. Ich habe auch mit dem Begriff Kulturkampf kein Problem. Wir sprechen von Verteilungskämpfen und damit hat auch niemand ein Problem. Da geht es um materielle Güter. Bei Kulturkämpfen geht es um immaterielle Güter. Und da halte ich jetzt mit Helmut Schmidt, der sagte, Politik ist immer auch ein Kampfsport. Und ich meine, ganz im Ernst, demokratische Öffentlichkeit als Wettbewerb der Konzepte und Ideen. Das ist doch das Geheimnis, das, was demokratische Gesellschaften am Ende des Tages besser macht als die autokratischen Gesellschaften, denn die diskutieren eben nicht offen, die sind effizienter, egal ob in China oder sonst wo. Aber wir kommen zu den besseren Lösungen und wir sind davon überzeugt, dass es der Wettbewerb der Ideen ist, der zu diesen besseren Lösungen führt. Und insofern finde ich den Streit in der Sache überhaupt nichts, was man meiden sollte, sondern im Gegenteil. Das ist der Kern von Demokratie. Und wenn wir es schaffen, den mit Respekt auszutragen, ohne den anderen gleich als Terrier zu bezeichnen, dann wäre ich noch glücklicher.
Wettbewerb der Ideen haben Sie jetzt erwähnt und die Freiheit in der Demokratie. Dazu gehört natürlich auf jeden Fall auch die Freiheit der Wissenschaft. Und für die Freiheit der Wissenschaft haben Sie sich und engagieren Sie sich auch weiterhin mit dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das Sie auch Anfang 2021 gegründet haben. Wie kam es eigentlich dazu und was hat Sie da motiviert? Was gab den Anstoß?
Der Eindruck, dass man in abnehmendem Maße Dinge in der, in diesem Fall akademischen Öffentlichkeit sagen kann, die man selbst, die wir für legitim halten, ohne dass man auf einen delegitimierenden Widerspruch stößt, also auf einen Widerspruch, der diese Meinung, die man vertritt, für nicht legitim hält, beziehungsweise moralisch aus dem Bereich des Sagbaren auszugrenzen versucht. Das finden Sie vor allen Dingen im Zusammenhang von Themen, die mit dem Themenkomplex Geschlecht zu tun haben oder mit dem Themenkomplex Migration zu tun haben. Wenn die Biologin Frau Vollbrecht in Berlin einen Vortrag über die Zweigeschlechtigkeit hält, sie damit als transphob und menschenfeindlich bezeichnet wird. Und das sind Ausgrenzungsmechanismen, die, wie ich finde, unübersehbar sind und denen wir mit dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit entgegentreten, um die Diskursräume so weit zu halten, dass sie alle die Meinungen umfassen, die demokratisch und rechtsstaatlich legitim sind.
Ist Ihnen das denn selber auch mal passiert? Also so wie beispielsweise auch dem Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler, dass Sie ausgebuht wurden oder gewisse Dinge nicht sagen konnten in Ihren Vorlesungen?
Mir ist es bisher nicht direkt passiert, zumal ich in den letzten Jahren auch nicht hier war. Ja, wir sind aber nach einer unserer Konferenzen mit Republik 21 auch mit so moralisierenden, ja, diffamierenden Argumenten belegt worden. Also es ist gesagt worden, dass wir dort antisemitisch aufgetreten werden.
Wokes Deutschland oder was war das?
Die unsere Konferenz über Wokes Deutschland, wo das, was wir dort diskutiert haben, mit der Sprache der Protokolle der Weisen von Zion gleichgesetzt worden ist. Und das ist jetzt schon übelster Antisemitismus im 20. Jahrhundert. Und da habe ich tatsächlich für einen Moment gedacht, na, was ist eigentlich, wenn du morgen in dein Büro kommst und da hat irgendjemand wie bei Herfried Münkler, wie bei Jörg Barbarowski in Berlin dann irgendwie Nazis raus an deine Tür gesprüht und das geht dann über Twitter oder TikTok oder was auch immer oder Insta gleich viral. Da liegt ja manchmal nur der Flügelschlag des Schmetterlings zwischen ruhigen Verhältnissen und einem Sturm, der dann losbricht. Aber da habe ich zumindest mal eine Ahnung davon bekommen, wie es Herfried Münkler und Jörg Barbarowski so ergangen ist.
Ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen und habe da gefunden, also Forschende aus Nürnberg und Göteborg haben diesen Academic Freedom Index erstellt. Also das ist eine weltweite Rangliste der Forschungsfreiheit. Und im Academic Freedom Index 2022 steht Deutschland ganz vorn auf Platz 1 und die Wissenschaftsnation USA abgeschlagen auf Platz 72. Also um die Relation nochmal so ein bisschen herzustellen, das ist schon eine seriöse Quelle.
Da müsste man jetzt erstmal sehen, was die akademische Freiheit dort nun wirklich ausmacht. Und dann wäre ja die Frage, inwiefern die Wissenschaftsfreiheit in den USA denn eigentlich eingeschränkt ist und wodurch sie eigentlich eingeschränkt ist.
Darüber können wir jetzt gleich
so
reden.
So, und das wäre nämlich dann die nächste Frage, weil das, was man mit dem Begriff Cancel Culture belegt, ja stärker aus den USA kommt. Also insofern müsste man auf eine solche Studie genauer schauen. Andererseits muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich bin mit solchen Studien immer sehr vorsichtig. Da muss man immer sehr genau hingucken, wenn das jetzt kürzlich noch wieder erlebt bei so einer Studie, wo es hieß, also eine signifikante Minderheit junger Männer wären bereit, Gewalt gegen Frauen in Kauf zu nehmen, wo sich dann auch rausstellt, dass also das so tendenziös gefragt war, dass man das so jedenfalls nicht behaupten kann. Und ich muss sagen, also die Nazis raus bei Susanne Schröter oder die menschenfeindliche Transphobie als Vorwurf gegen Marie-Louise Vollbrecht sind so Dinge, die dann ja schon ihre mediale Wirkung entfalten und die vor allen Dingen einschüchternd wirken. Und das ist so ein Effekt, den man nicht unterschätzen soll. Es gibt immer die Tendenz, entweder zu sagen, was man da thematisiert, das sei Firlefanz und irgendwie unbedeutend, oder es gäbe es gar nicht. Das halte ich für eine vergleichsweise durchschaubare, jedenfalls empirisch nicht sonderlich gut haltbare Strategie.
Okay, dass es das nicht gäbe, das kann man auf jeden Fall nicht sagen, weil es hat es ja gegeben. Ich wollte jetzt nur gucken, wie die Relationen sind. Aber wir können ja jetzt in der Tat die Brücke bauen. Und Sie waren jetzt knapp 3 Jahre in den USA und haben eigene Erfahrungen gesammelt. Wie haben Sie denn die Atmosphäre an dieser Hochschule, an der Sie waren, Johns Hopkins University in Washington, wie haben Sie die wahrgenommen und vielleicht auch ja natürlich mit anderen gesprochen?
Ja, also jetzt muss ich erst sagen, ich war an der School of Advanced International Studies von Johns Hopkins. Da werden Masterstudenten, Graduates ausgebildet, die hinterher in hohem Maße in Washington zum IWF, zur Weltbank oder vor allen Dingen nach Capitol Hill gehen. Die sind sehr, sehr politiknah und insofern
ein spezielles Klientel.
Ist das eine sehr spezielle Klientel, die also wesentlich weniger woke ist, als das anderswo der Fall ist. Als es der Fall ist, was ich jedenfalls von Kollegen und Freunden sehr viel gehört habe, beispielsweise in Princeton oder in Columbia. Wobei es ja so ist, man darf sich ja nicht vorstellen, dass jemand, der nicht woke ist, den Campus betritt und den Moment, wo er auf den Campus tritt, gecancelt oder überfallen würde oder sowas. Sondern es sind ja immer so signifikante Momente, die auftreten, wie das, was ich vorhin gesagt hat, die Sache mit Frau Vollbrecht oder die Sache mit Susanne Schröter, die treten ja nur so sehr punktuell auf und entfalten von dort aber dann ihre Wirksamkeit. Vor allen Dingen deshalb, weil sie allen zeigen, oh, wenn ich sowas sage, ziehe ich so einen Shitstorm auf mich. Und dann kommt das, was sie gar nicht mehr messen können. Nämlich, dass man sich überlegt, mache ich denn das eigentlich oder halte ich da nicht besser die Klappe?
Sie haben ja gesagt, da, wo Sie unterrichtet haben, das war schon ein ganz spezielles Umfeld. Aber Sie waren ja auch in der amerikanischen Gesellschaft unterwegs, haben Medien konsumiert, waren im Alltag unterwegs. Spaltung der Gesellschaft ist da drüben ein Riesenthema. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, ich habe so eine doppelte Erfahrung gemacht. Auf der einen Seite nochmal deutlicher das erlebt, was die Spaltung der Gesellschaft angeht, was Sie gerade genannt haben. Ich meine, auf meinem Fernseher waren Fox News und MSNBC auf 2 Kanälen gleich nebeneinander. Und wenn ich da hin und her geswitcht bin, hatten Sie den Eindruck, Sie sind in absoluten Parallelwelten unterwegs, die auch nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander sprechen. Und das übrigens ziemlich schlecht. Also diese Spaltung der politischen Öffentlichkeit in den USA ist gar nicht zu übersehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es etwas Verwirrendes, dass wenn Sie nämlich dann im Land so unterwegs sind, so im Alltag das oftmals überhaupt keine Rolle spielt.
In Washington?
Vor allen Dingen außerhalb von Washington. Ja. Aber selbst in Washington, wenn Sie mit den Leuten einfach mal ganz normal sprechen. Washington ist zwar jetzt auch eine Bubble, weiß Gott, aber selbst da, aber auch anderswo. Ich selbst habe diese Erfahrung gar nicht so gemacht, aber mir von vielen Menschen sagen lassen, wenn man nach Pennsylvania in so Trump-Hochburgen fährt, dann stellt man sich ja vor, dass das alles so Leute sind wie diese grimmigen, gewalttätigen Menschen am 6. Januar im Kapitol. Ich habe mir sagen lassen, das sind oftmals total nette und liebenswürdige Leute. Und das ist irgendwie irritierend. Die Realität in den USA ist dann nochmal wieder wesentlich bunter, als man das so denkt. Im selben Moment muss ich sagen, dass mich immer wieder gewundert hat, wie auch moderate Republikaner, mit denen ich da oftmals gesprochen habe, immer wenn es um den 6. Januar ging, wo ich hier so aus meiner Warte sagen würde, da ist doch die ganz, ganz klare rote Linie, wenn es darum geht, dass demokratische, rechtsstaatliche Institutionen gewalttätig missachtet werden. Da ist doch die rote Linie, die man nicht überschreiten darf. Selbst moderate No-Trumper, Never-Trumper, Republikaner irgendwie ganz nebulös wurden und diese Linie doch da ziemlich aufgeweicht haben. Das hat mich dann auch wieder gewundert. Also ich bin mit, wie soll ich sagen, mit Mixed Feelings in den USA zurückgekommen, wo ich zugleich sagen würde, ich bin überwältigt von der Schönheit dieses Landes, von der Freundlichkeit der Menschen. Man sagt immer, sie seien so oberflächlich, aber lieber oberflächlich freundlich als tiefgründig unfreundlich. Und von der Start-up-Mentalität dieses Landes. Das ist was, was mich nach wie vor beeindruckt. Die Bereitschaft zu akzeptieren, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, dass man etwas anfängt und wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es halt wieder sein. Führt halt dazu, dass man irgendwelche Fabriken verrotten und dahinstehen lässt und sich um die Leute nicht wirklich kümmert. Da bin ich ein entschiedener Anhänger des europäischen Modells des Sozialstaates. Aber die Konsequenz ist schon die einer hohen Innovationskraft einer Gesellschaft, die ja mit der Erfahrung groß geworden ist, der ersten Siedler, die sind irgendwo angekommen, haben nur zu einer Hälfte oder zu einem Drittel den ersten Winter überlebt und haben dann gesagt, okay, machen wir besser was anderes. Das ist in der DNA dieser Gesellschaft und das macht die bis heute innovativ und zukunftsfähig.
Waren Sie eigentlich selber mal als Jugendlicher in den USA im Austausch?
Nein, oder so? das habe ich immer versäumt. Ich überlege, nein, ich bin das erste Mal tatsächlich in den USA gewesen. Mit 37 hatte ich meine erste Gastprofessur in Boston. Und da bin ich auch erst das erste Mal in den USA gewesen. Also ich bin sozusagen ein Spätlerner.
Wenn Sie die beiden Gesellschaften vergleichen, Sie sind jetzt wieder zurückgekommen zum Leben.
Ich bin überrascht davon, wie selbst linke Freunde von mir, die jetzt in den USA sind, selbst unwissend, wie die nächsten Präsidentschaftswahlen ausfallen, sagen, ah, wir würden am liebsten eigentlich hier bleiben. Ist überraschend. Hätten viele von Ihnen vorher nicht gedacht. Eigentlich bin ich schon ein Freund des European Way of Life und der deutsche Sozialstaat, der Dinge auch abfedert, der die Menschen auch nicht so tief fallen lässt. Mein Gott, das ist furchtbar, was Sie da an Elend auf den Straßen in New York oder San Francisco oder wo auch immer erleben. Und eine Gesellschaft, die sagt, gehört halt dazu. Das sind so spätestens die Momente, wo mir der European Way of Life deutlich näher ist. Ich habe gerade von der Innovationskraft der Gesellschaft gesprochen. Von der könnten wir uns in Europa und in Deutschland allerdings eine Menge abgucken. Also die beste aller möglichen Welten wäre 2/3 Deutschland und 1/3 mehr USA.
Ja, mit Blick auf die Uhr, ein Thema möchte ich mit Ihnen gerne noch besprechen. Und zwar ein Thema, das unser aller Leben seit etwas mehr als einem Jahr gravierend verändert hat, nämlich der Krieg in der Ukraine. Sie haben im November 2022, etwas mehr als ein halbes Jahr nach Ausbruch dieses Krieges, ein Essay im Spiegel veröffentlicht unter der Überschrift Die Selbstbehauptung der bürgerlichen Gesellschaft. Ein Essay, der ziemlich hohe Wellen geschlagen hat und auch Widerspruch provoziert hat. Sie fordern darin, Zitat, angesichts der Krisen und Bedrohungen muss der Westen zu einer Politik der Stärke zurückkehren. Politik der Stärke heißt?
Politik der Stärke heißt Politik der Stärke nach außen. Durch harte Abschreckung. Nur so hat der Westen den Kalten Krieg überleben und siegreich bestehen können. Und nur so durch Abschreckung und harte Gegenmaßnahmen wird man das nötige Gegengewicht gegen die kriegerische Politik von Putins Russland behaupten können und im Übrigen auch die zunehmend expansiven Ambitionen von China eindämmen können. Also wir müssen eine Politik der Stärke von außen betreiben. Aber Politik der Stärke richtet sich immer auch nach innen. George F. Kennan hat in dem berühmten langen Telegramm vom Februar 1946 geschrieben, in dem er das schon mal analysiert hat, dass die Stärke und die Lebenskraft unserer eigenen Lebensform entscheidend sind, um uns von innen heraus zu behaupten. Und jedes Problem, das wir mit den Mitteln der bürgerlichen, demokratischen, der liberalen Demokratie lösen, im Grunde ein größerer Erfolg gegenüber Moskau ist als 100 diplomatische Noten, Kommuniqués oder Konferenzen. Wir erleben einen neuen Systemkonflikt zwischen den westlichen Demokratien und den Autokratien des globalen Ostens. Und das fordert die westlichen Gesellschaften von innen heraus stark zu sein und dieses bürgerliche Gesellschaftsmodell, von dem wir ja jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, das sich übrigens auch durch diese Kraft zur Selbstkritik und damit zur Selbstkorrektur auszeichnet. dieses Modell stark zu machen und zu behaupten, ich bin der festen Überzeugung, das ist das Gebot der Stunde des Jahres 2023, in der auch jetzt wir hier stehen.
Das war jetzt von innen nach außen. Wenn man sich anschaut, wie der Westen die Ukraine unterstützt hat, ist das hinreichend?
Solche Gläser sind nie ganz voll. Wenn ich aus Kiew auf die Situation blicken würde, wird das Glas auch noch leerer. Natürlich erwarten sie aus Kiew mehr. Natürlich erwarten auch Tallinn und Warschau mehr vom Westen. Und das auch zu Recht. Die deutsche Performance in den ersten Monaten war erbärmlich. Wenngleich das Wort von der Zeitenwende von Anfang an genau das richtige Signal gewesen ist. Und die Zeitenwende signalisiert einen Kulturwandel. Und ein Kulturwandel geht nie über Nacht. Und ich glaube, dass sich tatsächlich hier in der Zwischenzeit seit dem 24. Februar 2022 schon mehr verändert hat, als wir das an der Oberfläche oftmals so wahrnehmen. Entscheidend ist es, sie weiter mit Substanz zu füllen. Das bleibt die entscheidende Herausforderung, die große Aufgabe für Deutschland und den Westen in der Unterstützung ganz konkret der Ukraine und in der weiteren Orientierung in diesem neuen Systemkonflikt, in dem wir stehen.